Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hi, seid gegrüßt und hallo Carsten. Ja. Wow, was ein UFC-Event, ne?
Ja, was ein Main-Event auch, ne?
Ja, gigantisch. Also das war echt ein Leckerbissen für alle Kampfsportfans. Und an der Stelle nochmal schöne Grüße raus an unsere Fans. Unser letzter Podcast ist scheinbar sehr gut angekommen, obwohl der so lange war.
Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, tatsächlich. Also hat mich wirklich gefreut.
Ja, ja, mich wirklich auch an der Stelle von mir nochmal. Vielen, vielen Dank.
Ja, Matthias, über welchen Kampf sollen wir eigentlich als erstes sprechen? Ich denke, da gibt es doch einige spannende Dinge, die da passiert sind. Main Event, Co-Main Event, Kevin Holland. Ja, es gibt so viel, wo sollen wir anfangen? Fang einfach an irgendwo.
Du, mir ist es ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich war von allem geflasht und vielleicht vorab die Frage an dich, hast du auch Boxen geschaut am Wochenende?
Ja, ich muss zugeben, dass ich geschlafen habe.
Okay, vielleicht sollten wir es auch ganz kurz ansprechen, bevor wir uns dann ins UFC-Geschehen schmeißen. Und da haben wir dann auch eine gute Überleitung, weil hier haben wir jetzt am Wochenende wieder so einen Boxkampf gehabt, wo man das Gefühl hatte, na, der Kampf wird jetzt veranstaltet, damit wir irgendwas veranstalten. Mhm. Hat nicht das Gefühl gehabt, da sind jetzt Kämpfer auf Augenhöhe und da geht es jetzt richtig um was. Anthony Joshua hat gegen Pulev gekämpft und manch einer fragt sich dann, wie kommt Pulev überhaupt an so einen Titelkampf? Wie bekommt er die Chance dazu? Ich kann das jetzt auch nicht erklären. Ich bin da nicht der Boxexperte. Ich war auch überrascht darüber, dass er einen Titelkampf hat. Und ähnlich ist der Kampf dann auch verlaufen. Man hat jetzt nie das Gefühl gehabt, dass Anthony Joshua da gefährdet ist. Pulev war jetzt gar nicht so schlecht, aber am Ende hat man dann doch wieder gesehen, Joshua hat durch K.O. gewonnen, dass da, ja, die Verhältnisse waren halt nicht in Ordnung. Und jetzt der Sprung zur UFC, da haben wir halt immer wieder Kämpfe, wo wir Kämpfe haben, die auf gleichem Niveau sind, die nicht lange reden, wo es nicht unendlich lange dauert beim Boxen. Vermissen wir ja die Kämpfe, wo wirklich die Besten gegeneinander kämpfen. Mhm. Und das in meinen Augen gibt es bei der UFC nicht. Hier sorgt man wirklich dafür, dass die Besten gegen die Besten kämpfen. Und das macht es letztendlich so spannend. Und deswegen haben wir so Kämpfe wie den Kampf, den wir jetzt am Wochenende hatten. Was in meinen Augen vielleicht sogar der beste Kampf des Jahres war.
Das Main Event meinst du? Figueiredo gegen Moreno, ja. Ja. Sollen wir gleich beim Main Event einfach anfangen?
Ja, ich denke, wir schießen gleich den Highlight vorab. Auch wenn es taktisch natürlich unklug ist, weil dann der ein oder andere unseren Podcast nicht mehr bis zum Ende hört. Aber
ja, was soll's. Ja, ich muss sagen, wir hatten es ja letzte Episode, wo wir sagten, hey, das Ding wird nicht spannend. Man geht davon aus, dass Figueiredo gewinnt. Aber holla die Waldfee, dass die beiden da einen so Riesenknaller raushauen. Damit hat, denke ich, kaum jemand gerechnet. 5 Runden, Spannung pur. 5 Runden, gefesselt auf dem Stuhl sitzen oder auf der Couch oder wo auch immer. 5 Runden lang, ja, dachte man sich, beide könnten hier gewinnen. Und man dachte sich, ja, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Ding. Es war ja ein Majority Draw. Das heißt, 2 von 3 Judges haben diesen Kampf als unentschieden gewertet. Man muss auch dazu sagen, Figueiredo bekam einen Punktabzug. Was auch sehr, sehr spannend ist, nach dem zweiten Fauxpas, sage ich mal, der natürlich nur ganz aus Versehen passiert ist, hat der Referee nicht lange gefackelt und direkt einen Punkt abgezogen. Das war auch ein bisschen überraschend, oder?
Du hast natürlich jetzt gleich mit eine kampfentscheidende Situation rausgepickt. Ja, also ich sag's mal direkt heraus, ich fand den Punktabzug jetzt nicht in Ordnung, weil da war definitiv jetzt, der hat ja die ganze Zeit sauber gearbeitet. Jetzt hat er mal einen einzigen Tieftritt gehabt in einem Kampf, wo es wirklich brachial schnell hin und her ging. Und da war jetzt 100% keine Absicht zu erkennen. Es war in der Aktion, das heißt, beide Kämpfer haben sich bewegt, es war actionreich und in meinen Augen da gleich beim ersten Tieftritt einen Punkt abzuziehen, fand ich schon sehr streng.
Ja, wobei es ja auch diesen Eye-Poke gab am Boden. Und nach diesem Punktabzug, ja, nach diesem Punktabzug ist da auf einmal nichts mehr passiert. Also kein Eye-Poke und Co.
Du kannst es auch nicht sagen, nur weil er den Punktabzug bekommen hat, hat er danach diese Technik nicht mehr gemacht. Also wer sich Figueiredos Kämpfe anschaut, das ist kein Typ, der unsauber kämpft. Auf keinen Fall. Sondern das sind wirklich Sachen, die aus Versehen passieren, die in der Aktion passieren und die beim Kampfsport, glaube ich, dazugehören.
Ah, Figueiredo ist nicht ganz ohne. Der hat schon seine Tricks. Das ist wie ein Romero, der bei einem Rundenende, glaube ich, mal gesagt hat, als Romero, ich glaube, er ist mal sitzen geblieben. Und ja. er hat so getan, als würde er den Referee nicht verstehen. Er brauchte erst einen Dolmetscher, der ihm gesagt hat, dass die Runde jetzt weiter... Ja, irgendwie sowas war da doch mal. Figueiredo ist nicht ganz ohne. Aber ich muss auch dazu sagen, dass beides wahnsinnig starke Kämpfer sind. Und die beiden das Flyweight gerettet haben. Allen voran Davison Figueiredo, der viermal gekämpft hat und viermal... Ja, man kann nicht sagen, viermal gewonnen hat, aber er hat auch nicht verloren. Er hat dreimal gewonnen, einen unentschieden. Und das ist natürlich eine brutale Performance.
Er hat spektakuläre Kämpfe abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall.
Um nochmal zurückzukommen, das ist halt so ein Punkt, da kann man sich dumm und dusselig streiten. Es ist okay, wenn man ihm einen Punkt abzieht. Und es ist aber auch okay, wenn man es jetzt nicht gemacht hätte. Es ist halt eine Kampfrichterentscheidung, die relativ schnell gemacht wird und dann ist es halt so. Und da jetzt zu entscheiden, was richtig oder falsch ist, ich glaube, das ist mühselig. Deswegen sollte man sich da jetzt nicht dran festmachen. Aber in dem Falle war es natürlich schon, ja, kampfentscheidend.
Ja.
Dieser Punktabzug. Dadurch, dass der Kampf so knapp war, und hier müssen wir, wie du anfangs schon gesagt haben, ja, Schande auf unser Haupt kippen, weil wir haben Brandon Moreno, glaube ich, beide komplett unterschätzt, oder?
Ja, aber sowas von unterschätzt.
Man könnte jetzt sagen, wir haben uns auch blamiert. Wir müssen jetzt mit dem Hate und den Beschimpfungen klarkommen in den zukünftigen Kommentaren, dass wir keine Ahnung haben vom MMA. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich meine, er hat auch so ein bisschen Babyface, ne? Und man unterschätzt ihn einfach so ein bisschen von der Art. Aber dass das so ein harter Hund ist und vor allem, Der hat ja diese typische mexikanische Zähigkeit. Und hast du die Fähigkeiten in seinem Boxen gesehen?
Wahnsinn.
Wow, was ein starker Boxer, was der Techniken rausgehauen hat. Oberkörperbewegungen und auch die Nehmerqualitäten. Da haben wir wieder dieses Mexikanische. Die Mexikaner sind unheimlich harte Hunde. Man kennt es nicht nur von Tony Ferguson oder von Canelo oder vielen anderen Kämpfern.
Cain Velasquez.
Ja, die sind brachial harte Jungs. Also die kriegen das Fighten auch mit der Muttermilch. Und hier haben wir wieder einen gehabt. Unmenschlich. Also wie in einem Actionfilm. Schläge zum Körper, zum Kopf, die er weggesteckt hat, wo ich aufgezuckt habe vom Fernseher. Dann wie er gekontert hat mit Kombinationen. Takedowns, die er gemacht hat. Also ein Wahnsinnskampfsportler. Meinen fetten Respekt an die Performance von Moreno. Aber natürlich auch an Figueiredo, der auch nicht müde geworden ist. Man hat immer angegriffen, war immer in der Vorwärtsbewegung. Das war kein Champ, der sich ausruht und sagt, komm mal, Junge. Sondern das ist einer, der auch die Entscheidung gesucht hat. Immer nach vorne marschiert, harte Schläge, nicht eingeknickt und auch flexibel gearbeitet hat. Mit Kicks, mit Fäusten, mit Knie. Ja, Wahnsinn. Also da war alles drin in dem Kampf. Selbst am Boden war Spannung da. Die haben sich nicht ausgeruht am Boden. Also ich war hin und weg. Das war ein richtig geiler Kampf. Und gerne mehr davon. Ein Traum.
Ja, gerne mehr davon. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Meinst du, wir sehen jetzt ein Rematch? Müssen wir eigentlich, oder?
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Jeder will das sehen. Die UFC will das. Ich denke, auch beide Kämpfer wollen das. Keiner von beiden würde es auf sich sitzen lassen mit dem Unentschieden. Und das ist auch für die Gewichtsklasse, das ist nochmal ein absoluter Highlight.
Ja.
Es waren fünf mega spannende Runden und selbst als Moreno wohl an der Hand verletzt war, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich ein Bruch war oder nicht, er selber meinte ja, die Hand wäre nicht gebrochen, hat er trotzdem noch durchgezogen und sowas ist schon echt, echt toll anzusehen, also Respekt, mega Kampf und ja, kann man nur hoffen, dass dann möglichst bald, aber ich denke, die werden nicht so lange auf sich warten lassen, dass dann möglichst bald der zweite Kampf kommt, der Rückkampf.
Ja, denke ich auch. Wo es jetzt vermutlich kein Rematch geben wird, ist im Co-Main-Event. Charles Oliveira gegen Tony Ferguson. Mann, was war da los? Klar, Tony Ferguson ist einfach ein crazy Typ, der einfach nicht tappt, wenn sein Arm, naja, so ganz, ganz kurz vor dem Brechen ist. Aber was war denn da los?
Ja, im Gegensatz zum Main-Event hatte ich das ja beim Co-Main-Event, glaube ich, gesagt, dass ich denke, dass Oliveira gewinnt. Ja, es ist schwierig, in den Kopf von Tony Ferguson reinzuschauen, weil er halt ein sehr spezieller Typ ist. Aber vielleicht ein, zwei Punkte, die man erwähnen sollte. Zum einen, er hat natürlich auch schon viele, viele harte Kämpfe auf dem Buckel. Zum Zweiten, er ist jetzt auch schon im fortgeschrittenen Kämpferalter, also über die Mitte 30 hinweg, 36 oder 37 Jahre. Und zum Dritten, wenn du die ganze Zeit auf einen Highlight hinarbeitest und dieser Highlight dann wegbricht, dann macht das auch oft im Kopf von dem Kämpfer irgendwas. Und das spiegelt sich dann in seiner Performance und vor allem in seinem Training wieder. Wenn du die ganze Zeit auf dieses eine Ziel hintrainierst, auf diesen Khabib-Kampf, und da reden wir nicht von einmal drauf hintrainiert, sondern wir reden von Monaten, vielleicht sogar Jahren, die er sich auf diesen Kampf vorbereitet hat, und dann irgendwann bricht das weg, dann bricht vielleicht auch ein Stück Motivation und Energie in deinem Körper weg. Du fühlst dich auf einmal so ziellos. Und dann hat er in meinen Augen den Fehler gemacht. Diese Ziellosigkeit hat dann dazu geführt, dass er den Kampf gegen Gaethje angenommen hat. Und da hat er im Vorfeld ja auch schon Fehler gemacht. Und dann kam es leider zu dieser brutalen Niederlage gegen Gaethje. Und dann bist du vom Kopf her, vom Körper her erstmal ausgebrannt. Und ich glaube, er ist jetzt einfach über seinen Höhepunkt drüber hinweg. Sowohl mental als auch körperlich. Und das macht ihn zu einem Kämpfer, der einfach schlechter ist als vorher. Er ist nicht mehr der Tony Ferguson von früher.
Puh, das ist jetzt natürlich eine harte Aussage.
Korrigiere mich. Ich versuche nur, ich denke genauso drüber nach, wie viele unserer Zuhörer jetzt. Woran liegt es? Was kann da sein? Aber ich denke, es hat unter anderem auch mit mentalen Dingen zu tun.
Das kann gut sein. Ich finde auch dieses Beispiel, dass man auf ein Highlight hinarbeitet, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich denke, das kennt jeder, war schon mal in dieser Situation auch. Natürlich jetzt nicht immer im Sinne eines Kampfes, sondern ganz allgemein. Mhm. Und bei Tony ist eben auch diese Möglichkeit eines Khabib-Fights zum Beispiel weggebrochen. Die gibt es ja nicht mehr. Weil Khabib zum Beispiel auch zurückgetreten ist. Und ich auch nicht denke, dass er wiederkommt. Wo ist jetzt noch die Motivation? Tony wird im Februar 37. Hat jetzt zwei schwere Niederlagen hinter sich. Und das Argument, hey, der hatte sich ja auf einen ganz anderen Gegner vorbereitet, das zieht bei Oliveira nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber vom Kopf her, sich jetzt auf andere Gegner vorzubereiten, auf schlechtere Gegner, ich weiß nicht, wie ich das so perfekt umschreiben soll, aber vielleicht kannst du ein oder andere so ein kleines bisschen nachvollziehen, auch wenn er kein Kämpfer ist. Wenn du Wettkampfsportler hast und du hast dieses eine große Ziel vor Augen und du arbeitest immer und immer wieder darauf hin und irgendwann ist das weg und du musst dann mit kleineren Zielen irgendwie klarkommen, dann kann es sein, dass du einfach vom Kopf her es schwerer hast, dich darauf vorzubereiten. Das du gibst dann nicht mehr die 100% im Training. Es sind dann vielleicht nur noch 90% oder 85%. Du schaffst es selber nicht mehr, dieses Maximum aus dir rauszuholen, weil du dich über so einen langen Zeitraum auf dieses eine Ding fokussiert hast. Und dann kommt noch diese blöde Niederlage, die dich nochmal richtig wegsprengt im Kopf. Und dann aus diesem Loch wieder rauszukommen, sich wieder hochzuarbeiten, das halte ich für unheimlich schwierig. Das macht schon mental was mit einem. Und dann kommt natürlich noch hinzu, mit beiden Gegnern haben wir ja keine Weicheier, sondern es sind ja Weltklasse-Fighter, die auch gerade einen Run hatten. Die hatten gerade ihren Lauf. Das heißt, die gehen gerade ab wie ein Zäpfchen, sowohl körperlich, mental als auch kämpferisch, während du so einen kleinen Knick hast in deiner Karriere, der dich erstmal runterzieht. Und wir wissen, dass Tony Ferguson schon öfter diesen Knick in seiner Karriere hatte. Zum einen körperlich, weil er schwere Verletzungen hatte, siehe Knie, Kreuzbandriss, dann mental, wo er vom Kopf her extreme Probleme hatte, schon in psychischer Behandlung war, etc. Und dann noch diese kämpferischen Sachen, die du verkraften musst, die du verdauen musst, das macht schon etwas mit jemandem. Und dann haben wir, wie gesagt, mit Oliveira jemanden, der halt wirklich, der ist jung, der ist heiß, der ist ständig nur im Vollgas nach vorne. Das heißt, die Verhältnisse stimmen da schon irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann ist es halt verdammt schwer, gegen so jemanden zu gewinnen.
Ja, was meinst du, wie geht's jetzt weiter mit Tony Ferguson? Ich dachte ja da vielleicht an so einen zweiten Gaethje-Fight. Ich denke nicht, dass man Tony jetzt an irgendeinen Newcomer geben sollte. Man sollte Tony Ferguson nicht die Junior Dos Santos-Behandlung geben, sondern viel lieber weiterhin oben halten. Vielleicht hat er sogar noch einen Platz in der Top 5, ich weiß nicht. Und dann will ich ihn auf jeden Fall bald wiedersehen. Ich denke, er wird weitermachen. Ich denke, er wird einen guten Gegner bekommen. Und ja, es war einfach nicht der Tony Ferguson, den wir kannten, ne?
Ja. Und da, wie gesagt, stellt sich halt die Frage, und da können natürlich alle unsere Zuhörer auch einfach mal drüber nachdenken, woran liegt sowas? Ne? Wie gesagt, ich habe ja verschiedene Faktoren aufgezählt, die mir so einfallen. Und ja, vielleicht hängt es einfach damit zusammen. Wobei wir natürlich, wie gesagt, immer wieder sagen müssen, ich halte Charles Oliveira für einen Superfighter.
Ja.
Der wird noch das ein oder andere Mal in unserem Podcast vorkommen. Und ich halte es auch nicht für abwegig, dass der irgendwann mal den Titel hält.
Oha, okay. Ja, sicherlich wird auch Conor McGregor irgendwann zurücktreten. Und dann gibt es die Möglichkeit, der neue Champion zu werden. Nein, Spaß beiseite. Bitte?
Mein lieber Carsten, Conor muss erstmal Poirier schlagen.
Ja, du kennst ja meine Meinung. Ich denke, im Lightweight gibt es außer Khabib niemanden, der McGregor besiegen kann. Ich denke, mit Khabib hat McGregor sein Kryptonit gefunden, ja. Aber sonst besiegt McGregor das gesamte Lightweight. Aber das ist ein anderes. Ja, das ist ein anderes. Ja,
das wird noch spannend. Das,
ja.
Ja. Ich freue mich riesig drauf, wenn wir da drüber sprechen, aber denk an meine Worte, Charles Oliveira ist nicht abzuschreiben. Der Junge ist gefährlich. Ja. Und ich seh den unter Umständen auch als Champion in dieser Gewichtsklasse.
Ja.
Mit den Fähigkeiten am Boden und mit der Dominanz, wie er Tony Ferguson bearbeitet hat, war das schon sehr beeindruckend. Und wenn es ihm gelingt, einen Conor oder einen Gaethje auf den Boden zu bekommen, und wenn er sich das angeschaut hat, wie das ein Khabib gemacht hat, dann kann er auch einen Conor und einen Gaethje am Boden schlagen. Das denke ich.
Ja, ist jetzt einfach gesagt, ne?
Ja, natürlich.
Ich meine, wenn Tony Ferguson am Boden kämpft wie Khabib, dann kann er bestimmt auch McGregor schlagen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt glaube, dass Tony Ferguson gegen McGregor gewinnen würde. Also ich denke, das Ground Game von einem Oliveira und Khabib sind schon in der der Wurzel verschieden.
In der Wurzel verschieden, aber beide auf einem ganz anderen Niveau, in einer ganz anderen Liga, als das, was wir von den anderen Kämpfern kennen.
Ja, das stimmt.
Und viele haben halt den Kämpfer, den Fehler gemacht und wollten sich mit Conor erstmal anmessen. Und das geht, der Schuss geht natürlich nach hinten los. Aber denk an den Kampf gegen Diaz, wo Conor Probleme hatte am Boden, getappt hat. Und Oliveira ist verdammt gefährlich. Also, aber warten wir es ab. Ist jetzt viel Blabla, viel Blub Blub. Wir können es nicht voraussagen. Und natürlich ist Conor McGregor nach wie vor nochmal eine andere Hausnummer im Stand. Auch eine andere Hausnummer im Stand als Tony Ferguson. Wir müssen es einfach abwarten. Aber die Gewichtsklasse ist mega spannend. Und mit Charles Oliveira haben wir jetzt praktisch einen Neuen in einem Rennen. Und Tony Ferguson ist so ein bisschen aus dem Titelrennen raus. Aber Charles Oliveira ist in meinen Augen drin. Und wir haben natürlich jetzt noch einen Gaethje. Und wir haben noch Conor und Poirier. Und ganz in der Ecke, so dunkel da, mit dem Rücken zu uns gedreht, steht noch ein Chandler.
Ja, der weiß nicht, wann will der eigentlich mal kämpfen?
Ich denke schon, dass der will. Da bin ich halt mal gespannt, was man jetzt mit dem macht. Und dann wird man erst sagen können, wo wir ihn einzuordnen haben. Ob der überhaupt da eine Rolle mitspielt. Wenn er gleich den ersten Kampf verliert, ich glaube, dann ist er so weit von dem Titelkampf weg, wie wir beide von der Mondlandung.
Ja, ich meine, ne, kommst du von Bellator zu UFC, verlierst du, es gibt ja, man braucht Chandler ja nicht zwingend im Lightweight, es gibt genug Kämpfer.
Ja.
Apropos Bellator, Romero soll jetzt zeitnah bei Bellator unterschreiben, ne?
Ja, kann uns ja nur recht sein, dann müssen wir mal wieder Bellator gucken. Was ich witzig fand, ich habe noch einen anderen YouTuber, der mitbekommen, der Videos macht auf und über Kampfsport spricht, über MMA spricht. Er sagte, der Kampf wäre teilweise langweilig gewesen.
Welcher?
Oliveira gegen Ferguson.
Ja.
Ich fand ihn jetzt überhaupt nicht langweilig.
Nee, ich fand's absolut spannend. Super Kampf. Klar, schade, vor allem als Tony Ferguson-Fan war man natürlich auch ein bisschen deprimiert. Und ich gehe in Kämpfe nicht.
War der Kampf nicht eine Minute?
Nee.
War mega spannend irgendwie die ganze Zeit.
Das ganze Event.
Ich war total elektrisiert bei dem Kampf. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, als er gesagt hat: Ja, der Kampf war ein bisschen langweilig. Ja, aber gut, das ist ja die persönliche Meinung. Kann jeder seine Meinung äußern, wie er möchte. Und wenn da jemand meint, der Kampf wäre für ihn langweilig gewesen oder ein bisschen langweilig gewesen, wie auch immer, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich wollte jetzt nur mal deine Meinung hören, weil ich fand das jetzt gar nicht so. Meiner Meinung nach war das halt echt mega spannend, was die beiden da abgeliefert haben.
Das ganze Event war eigentlich super. Auch Kevin Holland gegen Jacare. Was ein brutaler Knockout. Das waren wirklich brutale Szenen, finde ich auch.
Ja, gigantisch, wenn wir jetzt schon zu dem Kampf kommen. Also ein Kevin Holland, also Chimaev in allen Ehren, aber wir haben jetzt hier einen Typen, der hat 5-mal gekämpft in diesem Jahr und 5-mal gewonnen, oder?
Ja, das stimmt.
5-0-Rekord in einem Jahr, das finde ich schon echt beeindruckend. Das haben noch nicht so viele geschafft. Und der jetzt in seinem letzten Kampf eine Legende, einen Jacare Souza auf die Art und Weise K.O. zu schlagen, also hätte ich nie für möglich gehalten. Aber da sieht man diese Explosivität, diese Power, diese Dynamik, die so ein junger Kämpfer in sich hat, oder?
Ja, zumal, man muss auch dazu sagen, das letzte Mal, dass Jacare gefinisht worden ist, war 2017 gegen Robert Whittaker. Und zwischendurch haben es einige versucht, aber nicht geschafft.
Mhm.
Ja, schade für Jacare, weil ich ahne Böses.
Ja, da haben wir wieder so einen. Ne? Mhm. Auch wieder ein Brasilianer. Der ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hat schon einige Kilometer Kampfsport auf dem Buckel. Und hier haben wir halt jetzt wieder gesehen, wir haben wieder dieses Ding gehabt, jung gegen alt. Also weißt, was ich meine mit alt und jung, ne? Dass sich da einer jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Aber ein Kevin Holland, der relativ jung in der UFC ist, und ein Ronaldo Chagaré Sosa, der ja schon eine Legende in der UFC ist und schon alles durch hat mit Titelfights etc. Und der kommt jetzt gegen so einen jungen, hungrigen, dynamischen, explosiven Kämpfer, der da reingeht wie andere bei Subway, um ein Sandwich zu bestellen. Diese Leichtigkeit, mit der ein Kevin Holland kämpft, dieses ja fast schon angstlose, gierige darauf, in diesen Käfig reinzugehen, als würdest du so einen Kampfhund von alleine lassen. Es macht Spaß, dem zuzuschauen, und ein gefährlicher Typ. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht, weil der halt auch wirklich hyper motiviert ist. Und so ein junger Kämpfer, der hat natürlich noch diesen Biss, diese frische Dynamik, der hat diesen jungen Körper, diese wenigen Verletzungen etc. bei den etwas älteren Kämpfern. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Alter in den Jahren, die sie im Kalender haben, sondern im Alter, was sie an Kämpfen gemacht haben. So ein Ronaldo Jacare Sosa oder so ein Junior dos Santos, die haben ja schon wirklich viele, viele harte Kämpfe gemacht. Seit etlichen Jahren bei der UFC und vorher schon bei anderen Organisationen. Die haben vielleicht auch einfach schon etliche Federn gelassen. Die können nicht mehr einfach so ins Training gehen und Vollgas geben. Die müssen wahrscheinlich vorher erst zum Physiotherapeuten. Dann müssen sie eine Stunde warm machen und dann können sie so langsam ins Training reinstarten, weil denen schon die Knochen wehtun oder vielleicht das eine oder andere nur noch mit Schmerztabletten gemacht werden kann. Da gibt es viele, viele Geschichten, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel Wahrheitsgehalt die haben, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, das wird nicht besser. Irgendwann kommen die Wehwehchen und dann musste ich mal eine halbe Stunde länger aufwärmen. Und dann so frische Leute wie so ein Kevin Holland, ja, die haben es dann einfach besser.
Ja, aber ich meine, 5 Kämpfe dieses Jahr, das wäre wirklich heftig.
Beeindruckend.
Ja. Gut,
surreal. Hatte die alle durch K.O. gewonnen? Ich weiß gar nicht.
Eine Submission, eine Split Decision und 3 TKOs, ja.
Ja, aber wie ist ein junger Bursche, der ist 28. Mit 28, da hast du Testosteron bis zum Anschlag. Da bist du auf dem Höhepunkt mit deiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Du bist nicht mehr ganz so ein junger Spund. Du bist schon gereift. Und er ist vom Körperbau her, von der Dynamik her, von der Explosivität, erinnert er ja auch schon so ein bisschen an Adesanya. Und auch dieser Schlag vom Boden aus hat mich auch so ein bisschen Adesanya erinnert. Also der hat echt Power, der Typ. Also bin mal gespannt. Nun gut, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der UFC dabei. Beziehungsweise, ich glaube, lass mich mal gucken, 3 Jahre oder so, oder 2 Jahre. Ne? Na, 2 Jahre ist auch noch nicht lang. Okay, ich nehme das zurück. 2 Jahre ist nicht lang. 2018 in der Dana White Contender Series, das erste Mal gekämpft.
Und danach direkt gegen Thiago Santos verloren. Ja. Ja, nee. Super Kämpfer. Wer ebenfalls relativ jung ist und neu in der UFC ist, ist Cyril Gane. Der hat, ja, gut, er ist 30, so jung ist er auch nicht mehr. Aber der hat, glaube ich, einen Junior dos Santos in Rente geschickt, oder?
Möchte ich mal so behaupten. Ja, 30 ist nicht mehr so jung, aber auch noch nicht so richtig alt. Ich denke mal, ein Kämpfer hat noch bis Mitte 30 so die besten Jahre, oder? Und dann so ab Mitte 30 wird es so ein klein bisschen schlechter. Und bitte nagelt mich jetzt nicht fest auf irgendwelche Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel, die gibt es immer. Aber im Großen und Ganzen merkt man halt doch, dass ab Mitte 30 es im Leistungssport oder im Kampfsport doch wirklich immer schwieriger wird für die Leute. Und auch wenn du die Kämpfer selber fragst, mit denen man ein Gespräch führst, die meisten sagen dir das Gleiche. Die sagen so, ja, mit Mitte 30, Ende 30 gehen die Wehwehchen los. Das ist so meine Erfahrung, wenn man mal die Chance hat, sich mit einem zu unterhalten, was die einem dann oft so erzählen. So mit 30 oder mit Ende 20, da hast du noch das Superman-Syndrom. Da denkst du, du bist unzerstörbar. Aber irgendwann kommen dann die Wehwehchen, weil du halt einfach so viele Stunden mit harten Training und Kämpfen verbracht hast.
Ja.
Und wie du schon sagst, mit Junior dos Santos, haben wir auch jemanden, der hat ja jetzt auch schon alles durch in der UFC. Von Titelkämpfen, er hat selber den Titel gehabt. Er hat vielleicht jetzt nicht insgesamt so viele Kämpfe gemacht in der UFC, aber er hat viele harte Kämpfe gehabt und er hat ja die Besten gekämpft. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Und da ist jetzt halt auch die Frage, er scheint motiviert zu sein, er sieht auch gut austrainiert aus. Aber bei ihm habe ich das Problem, bei ihm ist vielleicht nicht das Problem im Training oder in der Motivation, sondern bei ihm, es hört sich jetzt doof an, aber ich will es einfach mal raushauen. Ich glaube, er hat Angst.
Meinst du?
Ja. Ja, ich habe das bei Kämpfern schon erlebt. Die waren unzerstörbar, das waren die härtesten Hunde. Nur irgendwann macht es bei denen Klick im Kopf und dann haben die einfach Angst vor harten Schlägen oder vor K.O.s. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Die brechen dann irgendwann mental ein. Die haben nicht mehr diese Nehmerqualitäten, die haben nicht mehr diesen Willen. Und wenn sie dann hart getroffen werden, dann knicken sie ein und machen nicht mehr weiter. Auch das sind Sachen, die ich schon erlebt habe bei Kämpfern, mit denen ich befreundet bin. Und ich habe das auch selber bei mir so ein bisschen beobachten können. Je älter ich geworden bin, als ich gekämpft habe, desto mehr Respekt habe ich vor den Schlägen bekommen. Als junger Kämpfer bist du so da reingegangen, wie soll ich sagen, ja, ungestüm, ohne Angst, mit diesem Superman-Syndrom. Du hast gedacht, du bist unzerstörbar, du wolltest einfach nur noch da rein den anderen kaputt machen. Nur dann bekommst du im Laufe deiner Karriere immer mehr Schläge, immer mehr harte Treffer. Das eine Mal bist du im Krankenhaus, dann hängt die Nase auf 7:30, dann hast du eine Rippe gebrochen, dann hast du dies, dann hast du das. Und nach schleift sich das so in deinen Kopf ein. Und ich habe bei Junior dos Santos so ein bisschen das Gefühl, dass er vom Kopf her nicht mehr die Härte mitbringt, um in dem Business gegen diese frischen Leute zu bestehen. Weil schaut man auch seine letzten Kämpfe jetzt an, er hat immer TKO verloren. Und es waren immer so Treffer, wo er danach dann schon so komisch eingebrochen ist.
Ja, wie bei Rosenstreich. Da erinnere ich mich noch gut dran.
Genau.
Ja, schwierig. Schwierig einfach.
Ja, aber er scheint ja nicht mehr so der Alte zu sein, oder? Auch jetzt bei seinem letzten Kampf fand ich, er war ja nicht komplett K.O. oder so, sondern also als hätte er so ein bisschen resigniert dann, als er diesen Treffer bekommen hat.
Ja.
Also richtig benebelt oder ne? Sonst war eher so, ich habe nicht mehr so richtig Bock.
Ja, boah, schwierig. Ja, ich denke, JDS gehört zu der Fraktion, wo Dana White sich wahrscheinlich überlegen wird, ob er ihn behalten wird oder nicht.
Es gibt eigentlich keinen Grund, ihn zu behalten.
Ja, gut, aus Dankbarkeit, aber
okay, natürlich, ja. Das kann man natürlich immer machen. Aber er hat jetzt relativ eindeutig 4-mal hintereinander verloren. Okay, es waren natürlich gute Gegner. Das wäre noch ein Argument. Also ein Rosenstreich oder ein Curtis Blaydes oder ein Ngannou, da darf man natürlich auch mal verlieren.
Um Gottes Willen. Ja, absolut.
Das, die sind natürlich auch ein bisschen angsteinflößend. Aber was willst du jetzt mit ihm machen? Man könnte ihn ja jetzt nur ja gegen irgendwelche weiteren jungen, aufstrebenden Talente kämpfen lassen. Aber er wird ja nicht mehr weiter nach vorne kommen in dieser Klasse. Das ist durch.
Ja.
Das war jetzt eigentlich so nochmal die letzte Chance, die Kurve zu kriegen, um noch so ein bisschen Anschluss zu haben an die Spitze in dieser Gewichtsklasse. Aber jetzt ist eigentlich durch. Ich weiß gar nicht, wo Cyril Gain gerankt war vorher.
Das könnten wir eigentlich ganz fix nachschauen, weil
aber auf alle Fälle nach vorne galoppiert sein, ne?
Also Junior dos Santos ist auf der 7 und Cyril Gain auf der 14.
Tja. Weißt du, was ich
meine? Ja, das war jetzt sein Top-10-Ticket, ne?
Ja. Und wo wird dos Santos sich wiederfinden? Bleibt er in den Top 10? Wird knapp.
Ja, wird knapp, aber wird möglich auf jeden Fall. Ja, ich meine, Marvin Vettori zum Beispiel, der ist 8 Plätze nach oben gerutscht und Hermansson, gegen den er ja gewonnen hat, ist nur 2 Plätze runtergerutscht.
Ja, aber Hermansson hat auch nicht 4 Kämpfe hintereinander jetzt verloren.
Ja, gut. Ich meine, es ist ja auch das Heavyweight. Da kannst du 3 Kämpfe in Folge verlieren und bist immer noch in den Top 10.
Da hast du auch da recht. Wie gesagt, er hat ja gegen sehr starke Gegner verloren. Das stimmt schon.
Ja, klar. Gegen die Top 4.
Gegen die und ich Top möchte 4. An der Stelle nochmal sagen, ich bin Junior dos Santos Fan. Ja, will ich nochmal betonen.
Hast ihn doch mal getroffen, oder?
Richtig, genau. Jetzt haben wir es mal wieder erwähnt. Aber nur, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich habe mich da auf einen eingeschossen oder so. Nein, im Gegenteil. Ich habe auch bei diesem Kampf wieder gehofft, dass er gewinnt. Weil du natürlich eine ganz andere Beziehung zu einem Menschen hast und zu einem Kämpfer hast, wenn du ihn mal persönlich getroffen hast. Und so war es natürlich diesmal auch wieder. Mir tut das dann in der Seele weh. Und man sieht natürlich auch in seinem Gesicht, dass der schon einige Schlachten geschlagen hat. Wenn du mal schaust, wie der früher aussah, und was er jetzt für eine Nase hat, wie die zerknautscht ist. Und die Gesichtsknochen und alles haben da echt schon Schaden genommen. Das ist halt Schwergewicht. Da ist halt auch jeder Schlag, als würdest du ja, mit einem Bus zusammenprallen.
Ja. Dann würde ich sagen, quatschen wir ein bisschen über die nächste Fight Night noch.
Haben wir eigentlich alle Kämpfe jetzt gehabt? Ja, Junior dos Santos war...
War Mackenzie Dern, aber...
Ja, gut.
Also... Ja. Ja, den gab es halt auch auf der Main Card.
Ja, wir sind halt einfach verliebt in unsere Top-Kämpferinnen. Ne?
Alles, was nicht Amanda Nunes oder Valentina Shevchenko oder
Joanna ist.
Joanna, Weili Zhang, das ist so eher so. Ja, naja, lass uns einfach mal über die nächste Fight Night sprechen, auf jeden Fall.
Ja, gerne. Gerne.
Steven Thompson gegen Geoff Neal im Main Event.
Ja, super. Ich bin ja absoluter Thompson-Fan, absoluter Wonderboy-Fan, weil ich seinen Stil natürlich mag, weil ich ja auch aus dem Taekwondo, Karate komme etc. Und da fand ich das immer beeindruckend, dass jemand, der diesen Kampfstil hat, sich im MMA so behaupten kann. Das finde ich halt einfach beeindruckend. Weil hier haben wir halt einen Top-Striker, der es schafft, mit diesen Techniken da im Käfig ja, super Leute zu schlagen. Schon echt beeindruckend. Und er hat ja auch 2 super Kämpfe gemacht gegen Tyron Woodley. Und der eine Titelkampf war sogar unentschieden. Das heißt, er ist knapp daran vorbei, den Gürtel in Händen zu halten. Danach hat er leider die ein oder andere Niederlage gehabt. Auch eine sehr, sehr harte K.O.-Niederlage. Ich glaube sogar seine erste K.O.-Niederlage, die er in seinem Leben hatte, gegen Darren Till, wo er dann im Krankenhaus aber ein Video gemacht hat und hat gesagt, oh Mann, ich kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Aber er hat es mit einem Lächeln genommen. Danach hat er in einem Kampf, nee Quatsch, gegen Anthony Pettis war das, wo er K.O. gegangen ist. Das
gegen, war Darren, gegen Darren Till hat er verloren, weil sie in England gekämpft haben. Das war eine Decision. Genau. Gegen
Darren Till war das noch ein knapper Kampf. Und K.O. gegangen ist er dann heftig gegen Anthony Pettis.
Superman-Punch.
Genau, das war dieser brutale K.O., wo man nie mit gerechnet hätte, dass ein Stephen Thompson mit so einem Ding K.O. geht. Und da war es dann, wo dieses Krankenhausvideo macht. Und dann ist er aber zurückgekommen gegen Vincenzo Luque, hat er einen guten Kampf gemacht. Was jetzt allerdings auch schon ein Jahr her ist wieder. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, was er noch drauf hat und wo wir ihn dann einzuordnen haben.
Ah, ich denke, das wird er machen. Ich sehe ihn da gewinnen. Also, gegen wen hat denn Geoff Neal in letzter Zeit gewonnen? Gegen Nico Price, der einen Unentschieden gegen Cowboy gekämpft hat. Dann hat er gegen Mike Perry gewonnen. Und jetzt gegen Steven Thompson. Steven Thompson ist ja eine ganz andere Hausnummer. Weißt du?
Das stimmt. Also, Mike Perry ist natürlich jetzt, ja, okay. Lass uns mal dahingestellt. Ein bisschen wilder Typ. Nico Price. Nicht schlecht, aber wie du schon sagst, nicht auf dem Niveau von einem Stephen Thompson. Aber Neal ist halt nicht zu unterschätzen, weil er hat halt jetzt einen Lauf. Er hat viele Siege hintereinander. Und witzigerweise, wir hatten ja eben über einen Kevin Holland gesprochen. Kevin Holland ist der Athlet, der ihm die letzte Niederlage beschert hat.
Aber gar nicht bei der UFC, ne?
Nee, sondern das war bei
anderen. Anderem. Ja, ja.
Aber witzig, ne? Jetzt sieht man die hier wieder. Aber gut, ja, ich würde auch sagen, als Stephen Thompson-Fan hoffe ich und denke ich auch, dass er gewinnen wird. Aber das wird auch wieder so ein wegweisendes Ding sein für Stephen Thompson, weil der wird ja auch noch Ziele haben. Und ich weiß nicht, ja, wird er vielleicht nochmal eine Titelchance bekommen? Dann wird er noch 2, 3 Kämpfe brauchen. Aber vielleicht träumt er ja davon noch. Wie alt ist Steve Thompson eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Ja, was mit 32 oder sowas?
Oh, 37 schon.
Was? 37? Ja, okay, okay, okay. Ja.
Also auch schon der Lack langsam ab. Ne? Da muss man halt gucken jetzt. Aber gut. Er muss diesen Sieg haben, wenn er nochmal nach vorne kommen will. Ganz klar.
Ja, auf jeden Fall.
Oder was gut möglich wäre, wenn er den halt jetzt verliert, dass er irgendwann auch in Rente geht.
Ja, dafür sieht das noch zu gut aus.
Weiß ich nicht. Er hat die Vergangenheit nicht so viel gekämpft, Carsten. Er hat 2020 gar nicht gekämpft, 2019 nur 2-mal. Das ist nicht die Welt. 2018 hat er nur 1-mal gekämpft. Also er, für meinen Geschmack hätte er, wenn er wirklich Ambitionen hat, den Titel zu holen, hätte er früher schon mal wieder angreifen müssen.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn du natürlich das Pech hast und ja, so einen harten Knockout hinnehmen musst, brauchst du vielleicht auch mal eine Zeit, bis du dich erholt hast.
Ja.
Aber unser letztes jetzt, 1 Jahr, ist schon eine lange Pause. Aber gut, wir wissen nicht, woran es lag. Vielleicht hat man ihm nicht die richtigen Gegner angeboten, vielleicht war er verletzt. Vielleicht der Ärger mit der Freundin, ich weiß es nicht.
Ja, 3 Niederlagen in Folge hat auch Jose Aldo, den wir im Co-Main-Event sehen, ne?
Ja, das ist ja das Gigantische. Wir haben hier eine Fight Night, aber haben doch einige richtig gute Kämpfer am Start. Einer davon, den natürlich jeder kennt, ist Jose Aldo und sein Gegner Marlon Vera, der hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Kannst du wahrscheinlich noch besser erzählen als ich.
Ja, damals gegen Sean O'Malley. Er hat quasi diesen Hype-Train schon ziemlich stark entgleisen können.
Ja.
Und greift jetzt eben auf Jose Aldo. Ja, ich meine, wenn wir uns mal die Seite, die Tapology-Seite von Jose Aldo anschauen, dann scrollt mal ein bisschen runter, schaut ganz genau, wo ist dieser Kampf gegen Conor McGregor, schaut nach, wie er vorher performt hat und schaut nach, wie er danach performt hat. Ja, du hattest es vorhin bei Tony Ferguson, dass es diese Kämpfe gibt, die einen Kämpfer einfach verändern. Bei Jose Aldo ist halt absolut dasselbe. Seit diesem McGregor-Fight hat er wie oft gekämpft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. 8 Mal gekämpft seit dem McGregor-Fight und 5 Mal verloren.
Und wir müssen immer dran denken, vor McGregor war er, wie soll man sagen, er hat so einen Heldenstatus gehabt. Er galt als unbesiegbar.
Ja, er war von 2006 bis 2014 ungeschlagen und er war aktiv. Ist jetzt nicht so, als ob er nur 2-mal insgesamt gekämpft hat.
Ja, also er hatte schon so einen Status als unbesiegbar. Also er war schon so ein Superstar und das hat diesen Conor McGregor, diesen Mythos gegeben. Er hat diesen Conor McGregor ja auch so bekannt gemacht, weil er ja die ganze Zeit praktisch mit diesem Unschlagbaren von Aldo gearbeitet hat und gesagt hat, ich putze den weg und hat Ansagen gemacht, hat den die ganze Zeit bedrängt. Also das ist ja eigentlich die Geschichte, die Kampfgeschichte von Conor McGregor, der sich, als er in der UFC angefangen hat, ja sofort das Ziel gesetzt hat, Jose Aldo, ich besiege dich. Und dann in jedem Kampf hat er gesagt, ich komme und bla 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 und ich glaube, die meisten kennen die Story. Und dann hat Conor McGregor sich natürlich mit dem Sieg über Jose Aldo ja unsterblich gemacht, oder? In der MMA-Szene. Mit diesem wenigen Sekunden Knockout. Das war schon spektakulär. Und ich möchte nochmal kurz erwähnen, ich war an dem Tag in Miami und habe über $80 für den Kampf bezahlt.
Ja, stimmt.
der dann so schnell vorbei war.
Ja, aber das war ja trotzdem was Geiles. Ne?
Ja, unglaublich. Unglaublich, wie ich da unter Feuer gestanden habe.
Ja.
Wie angespannt ich war und wie ich mich darauf gefreut habe. Ja, einfach nur geil. Ah, ich liebe es. Ich liebe einfach Kampfsport. Genial.
Ja.
Ja, aber zurück zu Jose Aldo. Du, das gegen diesen, das wird keine leichte Nummer.
Ja, aber ich denke, Aldo macht das. So wahnsinnig schlecht sah er nicht aus. Ja, Piotr Jan, das war halt wieder so ein Jung gegen Alt-Ding. Davon hatten wir es vorhin. Ja. Und also sah anfangs gar nicht mal übel aus. Später wurde er dann vermöbelt, auf gut Deutsch. Aber ich denke, eine Split-Decision gegen Marlon Moraes verloren. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Aber apropos Marlon Moraes, der kämpft doch auch, ne?
Ja.
Krass.
Ist eine echt geile Fightcard. Greg Hardy kämpft auch. Beinahe der erste Kämpfer in der Geschichte der UFC, der den Weightcut ins Heavyweight nicht geschafft hat. Er musste nochmal einwiegen, weil er beim ersten Mal zu schwer war für das Heavyweight.
Ja. Und dann haben wir noch auf der Karte Anthony Pettis.
Ja.
Den finde ich ja auch Hammer.
Also es lohnt sich. Es lohnt sich absolut, da einzuschalten.
Und hier dieser Pereira, das ist doch der so spektakulär kämpft, ne?
Ja, genau.
Und Sprünge und Saltos und der hat zwar nicht diesen Mega-Kampfrekord, aber Leute, schaut euch den mal an. Der ist wirklich unterhaltsam, weil der Sachen im Käfig macht. Auf die Idee würde kein anderer kommen. Also unheimlich interessant, dem beim Kämpfen zuzuschauen. Kann ich nur empfehlen. Und die letzten paar Male hat er ja auch gewonnen. Ich will gerade mal gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, nee. Einen gewonnen, zwei verloren. Gegen Thiago Sanchez verloren. Ja, da ist er aber disqualifiziert worden. Das war ein bisschen blöd. Da hat auch Thiago Sanchez ja so sein Hollywood-Debüt gegeben.
Diego Sanchez.
Ja, Thiago, was weiß ich. Sanchez halt. Aber das war blöd. Also da, normalerweise habe ich immer so große Stücke auf Diego Sanchez gehalten, weil er auch so ein harter Hund war. Und da in dem Kampf hat er so viel Schauspielerei an den Tag gelegt. Das war ein bisschen blöd. Und da hat er dann, gegen den verloren. Aber wie gesagt, der macht auf alle Fälle Spaß zu sehen, der Typ. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns einfach mal Samstag auf Sonntag ab 1 Uhr diesmal. Ne? Nicht ab 4, sondern ab 1 einschalten.
Ab 1 schon? Mhm. 1, wo kämpfen die? Nicht in Las Vegas? Mhm. Doch, klar kämpfen die in Las Vegas.
Ja, doch. Ich glaube, die sind erst ab dem Event danach in Abu Dhabi. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Aber warum ist diesmal so früh? Das weißt du auch nicht, ne? Ist egal.
Nee, kein Plan.
Naja, wir leben nicht in den USA. Vielleicht, wenn man da leben würde, dann vielleicht ist da irgendwas Spezielles abends im Fernsehen oder eine andere Sportveranstaltung noch, dass die das ein bisschen vorgezogen haben. Ich weiß es nicht.
Oh, dann gibt's übernächste Woche Holloway. Ah, das wird auch geil.
Übernächste Woche?
Ja, nee. Doch. Ah, nee, was laber ich? Das ist ja Weihnachten. Das ist ja Neujahr. Warte mal. Das nächste UFC-Event ist.
Nächstes Jahr erst.
Am 16. Jahr. Es gibt einen Monat lang kein UFC-Event.
Oh Gott, verreck, ey.
Einen ganzen Monat ist echt hart.
Das ist verdammt lange. Oh Mann, ey. Mit mir wird es ja echt wild getrieben. Erst muss ich meinen Laden zumachen hier. Mehrere Monate. Und jetzt will man mir einen Monat keine Kämpfe zeigen. Puh, das wird hart für mich.
Was soll's?
Da müssen wir uns überlegen, über was wir in unserem Podcast reden.
Wenn es kein McGregor-Thema gibt, dann erzähle ich einfach mal wieder was über Prag.
Genau, das hat man schon lange nicht mehr.
Ja, genau. Gut, ja, ich würde sagen, dann war es das auch mit der aktuellen Episode. Und ja, Matthias, du weißt ja, wie es ist, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Ja, ich fühle mich ja immer geehrt, dass ich das Schlusswort haben darf. Ja, was fällt mir diesmal ein? Vielen Dank für all die geschrieben haben, dass es so schön war, unseren langen Podcast zu hören. Das ging natürlich runter wie Öl, habe ich mich riesig drüber gefreut. Und ich glaube, auch diesmal haben wir wieder ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, es habt euch dabei gut unterhalten gefühlt. Und ja, ich freue mich dann, wenn wir nächste Woche über die interessanten Kämpfe sprechen dürfen. Bleibt uns treu, schaltet wieder ein und denkt immer dran, so ein Podcast ist Corona-sicher. Das heißt, wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten. Wir machen keinen Lockdown hier, keinen Shutdown oder wie auch immer. Also, bis nächste Woche, ich freue mich.